Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Podcast-Serie Einfach Kunst aus der Fränkischen Galerie. Ich freue mich heute ganz besonders über einen lieben Gast. Herzlich willkommen, lieber Dirk Eilers.
Hallo, Alexander.
Die Tradition unseres Podcasts ist es ja, dass sich die Gäste ein Kunstwerk aussuchen. Was hast du dir ausgesucht und warum?
Ich komme ja aus dem Landkreis Würzburg und wenn man in Würzburg aufwächst, hat man einen Künstler aus dieser Phase des Spätmittelalters und der Renaissance immer vor Augen und das ist Tilman Riemenschneider. Und in der Fränkischen Galerie gibt es fantastische Werke zu Tilman Riemenschneider. Manche sagen auch, dass das Museum auf der Festung Marienberg in Würzburg ein bisschen neidisch darum ist, um unsere Sammlung, die wir hier haben, von Tilman Riemenschneider. Und wir sitzen heute vor Anna Selbdritt.
Das mit der Eifersucht kann ich nachvollziehen. Also unser Kranach-Saal ist hervorragend, aber auch unser Riemenschneider-Saal, in dem wir hier gerade sind, der Saal mit der Nummer 9. Es sind wunderschöne Arbeiten aus den Beständen des Bayerischen Nationalmuseums in München, auch zum Teil ergänzt aus anderen Sammlungen, aber im Kern doch aus dem Bayerischen Nationalmuseum. Und wir können hier, wie auch bei unserem anderen großen Künstler in der Galerie natürlich, das Schaffen wunderbar ablichten. Ich freue mich, dass du dir die Anna Selbdritt herausgesucht hast. Das ist, ich darf es hier gestehen, auch meine Lieblingsskulptur von Tilman Riemenschneider. Und es ist schön, in dem Rahmen mal darüber zu sprechen. Vielleicht, bevor wir eintauchen, noch ein paar Worte zu dir selber. Wer bist du, was machst du? Für alle, die dich nicht kennen sollten, wenn es die gibt.
Also ich bin Lehrkraft an der Maximilian-von-Welsch-Realschule. Das ist sozusagen der eine Teil meines beruflichen Lebens. Im anderen Teil darf ich mich mit Museumspädagogik beschäftigen und bin da beratend für die Museen in Oberfranken zuständig und betreibe auch die Web-App Musbi für die Kulturservicestelle des Bezirks Oberfranken.
Na, hervorragend, wunderbar, dann weiß jetzt jeder, mit wem ich hier spreche. Und du hast es schon angesprochen, Museumspädagogik ist ja auch ein wichtiger Punkt bei uns auf der Festung. Wir haben ein sehr diversifiziertes Programm mit vielen schönen Angeboten. Kunstvermittlung steht da immer im Zentrum, mit ganz unterschiedlichen Wegen. Und dann würde ich sagen, wenden wir uns doch der Anna Selbdritt mal zu.
Es ist ja schon eigentlich ein eigenartiger Name, ne? Anna Selbdritt.
Was denkst du, wo kommt der her oder was bedeutet er?
Naja, das ist ja letztendlich diese Anna, dieser Kult um diese Person Anna, die ja die heilige Anna ist. Und das ist ja letztendlich die Mutter von Maria und letztendlich dadurch auch die Großmutter von Jesus. Und so ist es ja auch in diesem Werk dargestellt. Die Großmutter sitzt quasi ja als große, überragende Frau auf dem Stuhl und hat auf ihrem Schoß ihre beiden Kinder, die nahezu, beinahe gleich groß sind, Maria und das Jesuskind.
Ja, das ist verrückt. Die Größenverhältnisse, die Proportionen, du sprichst es richtig an. Also Anna, die mit Joachim Maria zeugte, ist die Großmutter von Jesus und Maria, Jesus Mutter oder die Christus Mutter ist ihre Tochter. Maria ist auf ihrem linken Bein sitzend dargestellt mit einem aufgeschlagenen Buch. Maria weicht ab von der Maria, die wir sonst kennen, nämlich der erwachsenen Frau, der Mutter selbst. Im Grunde genommen sehen wir hier ein junges Mädchen sitzen.
Sie wirkt eigentlich wie die ältere Schwester von Jesus, ne?
So könnte man das sagen. Interessant ist das aufgeschlagene Buch. Und damit einher auch ein Rückgriff auf die klassische Verkündigung, wo Maria ja häufig durch Künstler lesend dargestellt wurde, als dann der Erzengel kam und ihr verkündete, dass sie die Mutter von Gottes Sohn werden wird. Interessant ist, du hast es schon angesprochen, ihr Sohn, der hier vielleicht wenige Jahre jünger dargestellt ist als ein kleiner, moppeliger, vielleicht Dreijähriger, so um den Dreh, vielleicht 2-3 Jahre alt, von der Größe her aber fast so groß wie sie, obwohl er ja ihr Kind ist. Also irgendwas passt hier nicht so ganz zusammen. Die einzige, die altersmäßig zu stimmen scheint, ist die heilige Anna. Sie ist als alte Frau wiedergegeben, unter der Haube, also mit einem, ja, mit einem Kopftuch. Und ihre beiden Kinder, wie du es nanntest, sind eben als Kinder wiedergegeben. Hast du eine Idee, wie das zustande kommen kann oder weshalb hier so bestimmte Lebensalter dargestellt werden?
Ich denke, dass die ursprüngliche Idee dahinter ist, dass man die Frauenverehrung, die Mutterverehrung, ja, da hier auf die Großmutter projiziert hat. Und die heilige Anna ist ja in dieser Zeit ein Popstar unter den Heiligen, wenn man das überhaupt so sagen darf. Wir haben ja in Kronach auch die Anna-Kapelle und sie ist einfach sehr, sehr populär, weil sie sozusagen als die weise Frau im Hintergrund gilt. Ja, und gerade so diese Frauendarstellung, das ist ja etwas, was bei Tilman Riemenschneider sehr intensiv in den Kunstwerken zu sehen ist.
Da stimme ich mit dir völlig überein. Also allein schon durch die Perspektive, man spricht ja auch in der Kunst gerne von der Bedeutungsperspektive. Das Wichtige wird größer dargestellt als das Unwichtige. Und das haben wir hier natürlich an sich schon mal durch die Lebensalter natürlich, aber wir haben es eben auch durch die tatsächliche Größe, denn selbst dieses Mädchen, Maria, ist hier eigentlich proportional zu klein dargestellt, wohingegen der Enkel Annas, also das Christuskind, im Verhältnis zu seiner Großmutter die richtige Größe zu haben scheint. Also das finde ich eine interessante Verkleinerung der Maria und eine Konzentration auf dieses Großmutter-Enkel-Verhältnis. Sehr interessant in der Form. Maria im Übrigen, die mit dem Buch hier, dem aufgeschlagenen Buch dargestellt ist und offenen, schönen, gelockten Haaren, also auch fantastisch, wie Riemenschneider hier eine naturalistische Wiedergabe des Haars gelungen ist, also großartig. Sie wird hier als Tempeljungfrau gezeigt. Maria wurde von ihren Eltern ja im Jerusalemer Tempel als Tempeljungfrau untergebracht. Wir haben in diesem Raum auch ein schönes Gemälde, das es zeigt. Und sie ist hier noch als Jungfrau dargestellt, also vor ihrer Ehe mit Josef und vor ihrer Mutterschaft mit Christus. Also hier wird sozusagen auch noch zeitlich eine Differenzierung eingebracht. Also nicht nur die Proportion und und das Alter, sondern auch der Lebensabschnitt. Spannend.
Und ich finde auch, bei Maria ist sehr intensiv an den Haaren gearbeitet worden. Die sind ja wie eine Föhnfrisur mit so einem Lockenstab so richtig nach hinten gewallt, ganz schön, und wie sie da hier so lang herunterfallen. Und bei Anna finde ich das Gesicht so ja, nahegehend. Sie strahlt so ein Vertrauen aus. Man könnte sich eigentlich ihr anvertrauen. Zu ihr könnte man kommen und sagen, was mal nicht so gut gelaufen ist.
Ja, das stimmt. Also so ein bisschen die weise Großmama, die verzeiht und eine Lösung findet vor den zornigen Eltern oder dem erbosten Lehrer. Also du hast sehr richtig angesprochen, die Ausdrucksstärke der Gesichter. Das ist, könnte man sagen, ein Spezifikum auch für Tilman Riemenschneider, dessen Arbeiten, ähnlich wie bei Cranach auch, in einer Art geschaffen sind, sodass, wenn man sie einmal gesehen und verstanden hat, man sie immer wieder erkennt. Also diese ganz spezielle Art, wie er die Körper gestaltet, diese wirklich detaillierten Gewänder mit sehr reichen Faltenwürfen. Wir sehen ja das sehr stoffreiche Gewand der Anna, und unter dieser wunderbaren neuen Beleuchtung in der Fränkischen Galerie kommt das auch so richtig zur Geltung. Also dieses Spiel aus Licht und Schatten, die Art, wie hier Stofflichkeit dargestellt wird, aber eben auch die besonders ausdrucksstarken Gesichter. Und die spielen gerade bei dieser Anna Selbdritt eine große Rolle, denn wenn man sich die Mimik ansieht, so erkennt man doch auch, ich sage mal, mindestens Sorge, wenn nicht vielleicht sogar schon ein gewisses Leiden im Gesichtsausdruck, was natürlich mit Blick auf das spätere Schicksal des Enkels sich durchaus erklären mag, der ja den Kreuzestod finden wird und hier auch mit dem Apfel in der Hand ja schon als ein Herrscher sozusagen dargestellt wird, versteckt. Also der baldige Tod des Kindes wird hier versteckt wiedergegeben und natürlich auch das Leid, das ihre eigene Tochter erfährt, dadurch, dass der Sohn stirbt und auf so eine grausame Art und Weise hingerichtet wird. Aber das alles verschwindet noch, und das zeichnet vielleicht auch Großeltern aus, hinter dieser Milde und dem Behütenden, wie sie die Hände um den Rücken ihrer Kinder legt. Und so als möchte sie beide vor all diesem Leid und Unheil bewahren, wissend und sie aber doch in Sicherheit wiegen vor dem Unausweichlichen.
Und sie ist so eine Wissende da. Ne? Sie sitzt so da und sagt, naja, ich weiß schon, was kommt, aber ich hab euch lieb, ich unterstütze euch bei allem, was ihr tut. Ich glaube, das macht sowas aus. Und wenn man sich in die Zeit hineinversetzt, glaube ich, ist die Verehrung von Anna und auch die Verehrung von Maria was ganz Wichtiges in dieser Zeit für die vielen gläubigen Frauen, die da tatsächlich dann auch ihren Halt finden, die da sich drin widerspiegeln. Ja, diese Marien- und Anna-Verehrung so als die Frauenbewegung der katholischen mittelalterlichen Kirche, das könnte sich auch bis ins 20. Jahrhundert hineinstrecken.
Sie ist auf jeden Fall ein Rollenmodell für die Frauen der Zeit, die ja sehr viel Leid ertragen mussten. Wenn man mal davon absieht, wie hoch die Kindersterblichkeit war, viele Frauen blieben ja auch im Kindbett, die schlechte medizinische Versorgung, all das Unwissen über die Zusammenhänge, was Hygiene betrifft, der Kinderreichtum und der häufige Verlust. Ich denke, das hat die Menschen stark gezeichnet. Das durchschnittliche Lebensalter lag natürlich auch im Mittelalter beziehungsweise so im Übergang von der Spätgotik zur Renaissance auch nicht besonders hoch, auch wenn es immer Ausnahmen gab. Riemenschneider beispielsweise wird so um die 70 Jahre alt, das ist schon ein stolzes Alter für diese Zeit. Cranach erreicht ja die 80, was also ein nahezu biblisches Alter ist. Für uns heute ist es eigentlich das Durchschnittsalter, mehr oder weniger so 80, zwischen 70 und 80, aber in der Zeit werden die Leute 30, 40 Jahre alt. Manche Frauen erreichen das Alter überhaupt nicht. Und wo wir vielleicht gerade bei der Biografie auch von Riemenschneider selbst sind, auch in seiner eigenen Biografie spiegelt sich das wieder. Er war ja viermal verheiratet. Seine Frauen starben immer lange vor ihm an unterschiedlichsten Gründen, aber dieser ständige Verlust, ja, diese Trauer um den geliebten Menschen, um den vertrauten Partner, vielleicht spielt die hier auch eine gewisse Rolle. Die Anna Selbdritt, diese wunderbare Skulptur, die du ausgesucht hast, Dirk, wird datiert auf um 1510. Das könnte man die Hochzeit Riemenschneiders nennen. Riemenschneider selber ist ja gar kein Würzburger. Er kommt oder gebürtig aus Heiligenstadt im Eichsfeld, das ist, wenn ich mich nicht täusche, in Thüringen, einer katholischen, bis heute sehr katholischen Region. Der Vater muss von dort weg, man geht nach Osterode, das liegt im Harz, wo der Vater Münzmeister wird. Aber Riemenschneider strebt nach Würzburg. Er kommt erstmals in den 1470er Jahren nach Würzburg, bleibt aber nicht, und ab 1483 ist er endgültig dann in dieser Stadt, in der er bleibt bis zu seinem Tod, also seine neue Wahlheimat, wenn man so will.
Und es scheint ja für ihn durchaus eine Erfüllung gewesen zu sein, dort zu sein in einer alten Bischofsstadt, in der er eben tatsächlich ganz viel Aufträge auch kriegt. Würzburg ist ja die Stadt der 60 Kirchtürme, wenn man auf der Festung Marienberg steht und darunter schaut, das ist eine unglaublich große Anzahl von Kirchtürmen, die da aufleuchtet, und letztendlich gibt es da ja auch viel zu tun. Und so ist jetzt das Werk, wir haben ja immer auch ein bisschen Lukas Cranach so im Hinterkopf, wenn wir auf Riemenschneider schauen, weil das ja, ja, wenn man so sagen könnte, ja, so fast der große Bruder ist, der knapp 10, 15 Jahre älter ist. Man weiß ja nicht, 1462 stimmt das genau mit dem Geburtsdatum. Ja, bei Cranach haben wir auch dann diese Perspektive, dass er dann Motive aus der Antike aufnimmt. Das findet man bei Riemenschneider überhaupt nicht. Er ist ja nur sakral tätig.
Er wurzelt definitiv in der christlichen Kunst, was auch nicht verwundert. Die Parallelen zwischen den Biografien der beiden großen fränkischen Künstler, auch wenn Riemenschneider eigentlich ein Thüringer ist, gebürtig, aber er hat ja die längste Zeit seines Lebens dann in Franken verbracht und hier gearbeitet.
Und dafür hat ja Cranach dann seine größte Zeit eigentlich dann in Sachsen-Anhalt verbracht.
Also Wittenberg. Gleichstand, ja. 1:1. Ja. Also ähnlich wie Cranach hat Riemenschneider ja eine kometenhafte Karriere hingelegt, möchte man sagen. Also von einem Niemand zu einem Jemand und einem Bürgermeister der Stadt, Mitglied des Rates, zu einem sehr wohlhabenden und hochgeschätzten Künstler. Andererseits hat er all das auch verloren durch seine politische Betätigung, seine Beteiligung am Bauernkrieg und dem Aufstand gegen den Fürstbischof. Das hat der Fürstbischof niemandem verziehen und Riemenschneider ist im Grunde genommen auch nach 1525, also so in etwa 6 Jahre vor seinem Tod, verschwindet er dann von der Bildoberfläche. Er wird mehr oder weniger wirtschaftlich vernichtet. Man entzieht ihm die Aufträge und die Aufmerksamkeit. Er wird seiner Funktionen entbunden und muss quasi sich mit kleinen Aufträgen über Wasser halten. Anders als Cranach, der ja bis zum Zeitpunkt seines Todes im Grunde genommen ein hochgeschätzter Diener seines Herrn ist. Aber das ist vielleicht sozusagen im Ende ein Unterschied, aber im Beginnen ist es doch sehr vergleichbar.
Ja, beide heiraten ja wohlhabend ein. Riemenschneider nimmt ja eine Meisterswitwe und darf sich fortan Meister nennen und seine Tätigkeit jetzt nun frei entfalten.
Anders als bei Cranach allerdings, und da können wir dankbar sein, auch wenn die schriftlichen Überlieferungen dieser Zeit ja sehr schlecht sind, ganz allgemein, was jetzt Künstlerbiografien betrifft, aber anders als bei Cranach wissen wir bei Riemenschneider zumindest, wo er ausgebildet wurde, zumindest liegt es sehr nahe. Er war in Straßburg bei Nachfolgern des Niklas Gerd van Leyden und damit in dieser Tradition des Naturalismus, der aus den Niederlanden ja sich durch die deutsche Kunst zog. Er war auch noch in Ulm, wenngleich wir nicht wissen, bei welchem Künstler. Bei Cranach ist es ja völlig unbekannt. Er verschwindet einfach aus Cronach und taucht dann plötzlich in Wien wieder auf und kein Mensch weiß bis heute, wo war er in der Zeit dazwischen. Also das, denke ich mal, kann man erklären und das verbindet, finde ich, auch auf eine sehr schöne Weise diesen Fakt wieder mit dem Kunstwerk, vor dem wir stehen, die Anna Selbdritt, die ja als Bildidee aus der Werkstatt des Niklas Gerd aus Straßburg stammt, aus den 1460er Jahren, also beinahe dem Geburtsjahr Riemenschneiders, also ein hübscher Zufall, könnte man sagen.
Ja, letztendlich ist das schon eine schöne figürliche Darstellung. Und wenn man jetzt so an Tilman Riemenschneider so denkt, kennen wir den ja eigentlich als denjenigen, der Holz sprechen lässt, der so sich in diese Arbeit hineinstürzt oder hineinbegibt, dass man das Gefühl hat, dass die Gesichter sprechen, aber auch, dass die Kleidung, der Faltenwurf, sehr authentisch wirkt. Und das ist für mich auch immer eine fantastische Geschichte, gerade jetzt bei dieser wunderbaren Beleuchtung, die wir hier haben, wie gut das wirkt, dass diese Falten hier einfach so natürlich fallen. Und ich glaube, das ist auch so ein Schwerpunkt, den man bei Tilman Riemenschneider in der Werkstatt auch beobachten kann.
Also in diesem Raum, wenn wir uns umblicken, sehen wir zahlreiche wirklich großartige Arbeiten Riemenschneiders und davon die meisten ungefasst, also das heißt ohne farbige Bemalung, also Fassung nennt man das. Und in der Tat ist das bei Riemenschneider sehr interessant, weil Riemenschneider bildschnitzerisch so spezialisiert war und ein so begnadeter Künstler war, dass es ihm gelungen ist, du sagtest schon, jemand, der Holz zum Sprechen bringt, man könnte sagen der Holzflüsterer, also wirklich aus dem Holz so viel Detail herauszuarbeiten, dass das, was er schuf, auch ohne die farbige Fassung wie lebendig wirkt. Also ich blicke hier gerade direkt neben dir auf die Figuren von Peter und Paul mit ihren rauschenden Bärten und Altherrengesichtern mit Falten und sorgigen Blick. Aber wenn man sich all diese Details betrachtet, im Grunde genommen auch analog zu den Gesichtern und Haaren und Händen und Falten bei Anna Selbdritt und Maria auf ihrem Schoße, da erkennt man, von was wir sprechen. Wobei man sagen muss, diese Holzsichtigkeit, das heißt, dass man eine Skulptur schafft, die in dem Zustand ohne Farbfassung bleibt, also nur durch ihre Holzäußerlichkeit wirkt, ist bei Riemenschneider natürlich sehr verbreitet gewesen, aber es gab natürlich auch Arbeiten, die farbig gefasst wurden. Und wir hatten es ja in unserem kleinen Vorgespräch auch schon angeschnitten. Häufig wurden diese Fassungen entfernt in einer späteren Zeit, im 19. Jahrhundert vor allem, als man ja mit dieser farbigen Ästhetik so ein bisschen gebrochen hat und vielleicht auch nach einem Äquivalent zur nackten griechischen Skulptur suchte, die ja ursprünglich auch farbig gefasst war, was aber nicht ins Konzept der Zeit passte. Edle Einfalt und stille Größe. In gewisser Weise hat man auch Riemenschneider dieser Kur unterzogen und viele Arbeiten wurden, ich nehme das Wort zwar ungern in den Mund, aber es trifft es wahrscheinlich am besten, vergewaltigt, indem man sie eines wichtigen Bestandteils beraubt hat, nämlich ihrer Farbfassung.
Und das finde ich wieder spannend, als ich Tilman Riemenschneider entdeckt habe, so in der Kindheit und Jugend, wo man eben mal herumgefahren ist und sich mal in Kreglingen den Altar angeschaut hat und dann weitergefahren ist nach Rothenburg oder auch in der Umgegend in kleineren Kirchen zu Gast war und Tilman Riemenschneider gesehen hat. Wir können auch diese Madonna im Rosenhag von Volkach anschauen, die ja auch eine irre Geschichte hat, die ja erst richtig bekannt wird, als sie gestohlen wird. Dann forscht man nach und nach einem Jahr hängt sie da wieder. Ich glaube, unter Hilfe von Henry Nann kommt dann dieser Geldbetrag zustande, dass sie dann wieder zurückkommt und jetzt auch tatsächlich gesichert ist. Aber das ist eigentlich das Bild, was ich so im Kopf hatte. Und wenn ich irgendwann mal was Farbiges gesehen habe, habe gedacht, wie schade, dass man das hinterher lackiert hat. Andererseits, tatsächlich muss das ja Riemenschneider auch selbst mit veranlasst haben. Und wir hatten ja auch vorhin schon mal ganz genau hingeschaut und dieser Apfel vom Jesuskind, den er hier an den Bauch von Anna drückt, das könnte ja so ein Symbol für die Herrschaft sein, die Jesus innehat oder anstrebt, und der kommt ja hier jetzt gar nicht so heraus. Also wir könnten durchaus auch annehmen, da hast du vorhin ja darauf angespielt, dass das Bild eventuell auch die Skulptur auch mal farbig gewesen ist.
Man muss natürlich das dann, man kann vielleicht auch darüber nur spekulieren, wie viel Absicht auch hinter dieser Holzsichtigkeit stand. Also war das wirklich eine Art künstlerisches Konzept? Wollte Riemenschneider da neue Wege gehen? Bei Steinskulpturen waren ja farbige Fassungen auch nicht ganz unüblich, wenngleich die Zeit die Farbe natürlich abgewaschen hat. Also darüber müsste man spekulieren. Vielleicht haben sie auch nie die ursprünglich vorgesehene Farbfassung bekommen. Man kann aber auf jeden Fall sagen, sie brauchen sie nicht. Wobei man schon eines sagen muss, dass natürlich bei der Planung und auch Ausarbeitung einer Skulptur es sicherlich eine Rolle spielt, ob ich gewisse Details zum Beispiel farbig hervorheben kann oder nicht. Kann ich sie zum Beispiel nicht durch Farbigkeit hervorheben, muss ich sie ja im Bildwerk so darstellen, dass sie in irgendeiner Weise besonders hervortreten, damit ich diese Betonung auch vornehmen kann. Ich sage jetzt mal diese gedachten kleinen Ausrufezeichen. Und deswegen spielt das schon eine Rolle, und auch die Künstler, die die Skulpturen dann farbig gefasst haben, das war ein hoch angesehener und ein hoch bezahlter Beruf. Also das waren nicht irgendwelche Malermeister, ohne jetzt einem Malermeister zu nahe treten zu wollen, die einfach eine Farbe drüber gepinselt haben, sondern das war im Grunde genommen die Vollendung eines Kunstwerkes durch einen weiteren Künstler, man könnte beinahe sagen, eine künstlerische Kooperation. Und diese Farbfassung, wir haben ja einige auch hier in der Fränkischen Galerie, können mal ganz großartig ausfallen, können auch eher schwächer sein. Bei Riemenschneider wissen wir, dass er mit einem seiner Zeitgenossen, nämlich Jakob Mühlholzer, zusammenarbeitete. Also in der Zeit so zwischen 1490 und 1515 waren beide auch in engem Kontakt. Das lässt sich mal wieder nachvollziehen. Das ist so ein Moment, wo die schriftliche Überlieferung greift. Und es ist zu vermuten, dass auch die Anna selbst drittmal ursprünglich farbig gefasst war. Man kann das zum Beispiel an den Fressgängen der kleinen, wie nennt sie der Volksmund, Holzwürmer festmachen, also der Schädlinge, die sich von Holz ernähren. Und ähnlich wie bei Bäumen, wo man ja unter der Rinde dann Gänge sieht, ist das auch hier so. Man sah sozusagen unter der jetzt fehlenden Farbfassung sieht man diese Gänge an der Oberfläche entlang Adern, wohingegen so das klassische Ein- und Ausflugsloch für die Käferchen, also das sieht einfach aus wie ein mit dem Nagel hereingetriebenes Loch, für eine fehlende Fassung steht. Wobei, wie gesagt, es ist jetzt Mutmaßung. In diesem Falle muss ich sagen, bei diesem reichhaltigen Faltenfluss, den wir hier sehen, bei dieser Leichtigkeit, die der Stoff auch bekommt und diesen vielen Erzählebenen, schadet es nicht, dass keine Farbfassung drauf ist. Es wäre interessant, mal zu experimentieren, wie sähe es aus mit Farbe? Wie würde sich die Wirkung verändern?
Wir haben ja auch hier im Raum 9 eine Maria mit dem Jesuskind, die eben Farbe bekommen hat. Ja, wenn ich da so in das Gesicht dieser Maria sehe und hier in das Gesicht mit der Anna aus Reinholz vergleiche, stelle ich fest, also diese angemalte Maria, die sieht mir eher aus wie eine Frau, die sich zu sehr geschminkt hat, wo man auch nicht hinter die Fassade blicken kann. Bei der Reinholz-Variante hier von Anna Selbtritt habe ich das Gefühl, sie lässt mich teilhaben an ihrem Leben.
Es hat etwas sehr Persönliches. Es spricht einen sofort an. Man möchte hingehen und sich dazustellen und beinahe in ein Gespräch eintreten. Vielleicht ist das Schweigen auch die Frage nach einer gestellten Antwort, die dann der Betrachter geben kann. Es ist auf jeden Fall ein ganz ausgesprochen schönes Stück in der Fränkischen Galerie, die ja an großartigen Einzelstücken nicht arm ist. Wir haben hier 220 Kunstwerke auf 1000 Quadratmetern, das ist eines davon. Man könnte im Grunde genommen über beinahe jedes auch dieser Riemenschneider-Werke, die wir hier zeigen können, lange sprechen. Ich denke aber, für unsere Hörer ist es ein interessanter Einstieg und vielleicht auch eine Einladung, sich einmal wieder in die Fränkische Galerie zu begeben und sich mit einem der großen fränkischen Künstler auseinanderzusetzen, der ja ähnlich wie unser Lukas Cranach auch im Grunde genommen mit seinem Namen eine Zeit widerspiegelt. Dürer, Cranach, Riemenschneider, das sind Namen und man weiß sofort, wo man ist.
Das ist eben das ganz Erstaunliche für mich so im Nachhinein, dass man tatsächlich hier in diesem fränkischen Bereich rund um diese Zeitenwende des vom 15. auf 16. Jahrhundert hier die prominenten Künstler hier so geballt im Fränkischen hier hat. Entweder wachsen sie hier auf oder sie produzieren hier, falls Stoß noch zu nennen vielleicht als Ergänzung, den wir in der Fränkischen Galerie auch noch zumindest in Abdrücken haben.
Produktion ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, was wir noch kurz beleuchten könnten. Wir haben ja schon über die Parallelen gesprochen zwischen Cranach und Riemenschneider. Eine der Parallelen, gut, das ist jetzt nicht ganz untypisch in der Zeit, aber liegt vielleicht auch in der Art und Weise, wie Kunst produziert wurde in diesen Betrieben. Also wir haben heute ja oft ein Kunstverständnis, das den Künstler so als einen Einzelgänger, einen vielleicht etwas sonderlichen Einzelgänger, ein künstlerisches Genie sieht. Faktisch aber waren die Meister dieser Zeit Inhaber einer Werkstatt, die also bei Cranach doch schon größeren Umfang genommen hat. Auch bei Riemenschneider war das kein kleiner Betrieb, heute würde man sagen ein mittelständisches Unternehmen, in dem im Sinne der Zeit mit Gesellen, Lehrlingen und Gehilfen, Mitarbeitern doch eine beinahe manufakturartige Produktion von Kunst stattfand. Und ähnlich wie bei Cranach, der ganz selbstbewusst natürlich seine Werke signierte, aber doch auch einen bestimmten Stil prägte, den man immer mit Cranach verband, hat es auch Riemenschneider, der nicht signierte, geschafft, seine Arbeiten so zu schaffen, dass man sie immer wieder mit ihm in Verbindung bringt. Einfach durch ihre Wirkung, durch ihre Ästhetik, durch die Art und Weise, wie sie geschaffen werden, wie sie aussehen. Man kann sie vielleicht manchmal auch etwas voreilig schnell ihm zuordnen. Man muss gucken, denn wie gesagt, wie bei Cranach auch, unterscheiden wir durch den Werkstattbetrieb in Werke, die rein von Tilman Riemenschneider geschaffen wurden, also vom Meister selber, der wegen seiner vielen Verpflichtungen natürlich auch immer weniger Zeit hatte, wirklich genau wie bei Cranach, dann Werke, die von dem Meister Riemenschneider und seiner Werkstatt stammen, Arbeiten, die aus der Werkstatt stammen und Arbeiten, die aus dem Umkreis stammen, das heißt von Schülern oder Nachfolgern, also Künstlern, die im Stile Riemenschneiders arbeiteten, weil er eben so beliebt war, so begehrt war und sich gut verkaufen ließ.
Ja, und letztendlich war er auch sehr beschäftigt als Politiker, ne? als Stadtrat oder Ratsherr und auch als Bürgermeister und hat ja in dieser Zeit auch für die Bürger sehr gefochten, für die Bürgerrechte gegen den Herrscher der Stadt, gegen den Fürstbischof. Und dieser Bauernkrieg wäre in Würzburg ja eigentlich ein Bauern- und Bürgerkrieg. Die Bauern sind sehr radikal und brutal besiegt worden und die Bürger sind auch besiegt worden und letztendlich auch bestraft worden. Und zu diesen Gestraften zählt eben auch Tilman Riemenschneider. Man sagt auch so, das wird zumindest gesagt, dass man ihm die Hände gebrochen hat, dass er nicht mehr arbeiten kann. Aber ich glaube, das ist eher etwas Bildliches, was man hier verwendet, ne, weil man ihm letztendlich alle Aufträge entzogen hat und er letztendlich ab quasi seinem 65. Lebensjahr als Bildhauer nicht mehr so richtig in Erscheinung getreten war.
Ja. Immerhin 2 Monate hat man ihn eingekerkert und es hat diese Formulierung, habe ich gefunden, wo er vom Henker hart gewogen und gemartert wurde, also die Folter auch als Mittel, um den Willen des Häftlings zu brechen. Riemenschneider war ja nicht wegen einer künstlerischen Fehlleistung im Kerker, sondern als in seiner politischen Funktion, als Ratsherr, als Verschwörer oder als Aufständler. Ich habe irgendwo sogar den Begriff Freiheitskämpfer gelesen, der sich auf die Seite der Bauern schlug. Und der Fürstbischof hat sich natürlich, wie der Adel, damals grundsätzlich grausam gerecht an denen, die dort gegen sie vorgegangen sind. Aber bei ehrenwerten Bürgern konnte man nicht ganz so hart zuschlagen wie vielleicht bei den Bauern selber, denen man ja die Hände abschlug, die Augen ausgestochen hat, die Zungen oder die Nasen abschnitt. Also ganz grässliche Szenen haben sich da abgespielt zu Tausenden. Also die waren dem sicheren Tod anheimgestellt. Die Bürger wurden zwar auch gefoltert, eingekerkert und bestraft, aber man war etwas milder. 2 Monate musste Riemenschneider in diesem Verlies sehr wahrscheinlich auf der Festung Marienberg ausharren und kam ja nur deshalb frei, da er die Hälfte seines Vermögens an den Fürstbischof abtrat. Und die Strafe, die er erhielt, war, glaube ich, noch viel schlimmer als das Brechen der Hände, was wohl nicht stattgefunden hat, weil es auch Arbeiten aus der Zeit danach gibt, aber kleinere eben. Man hat ihm einfach seiner Ämter, man hat ihn seiner Ämter beraubt und man hat verhindert, dass er wieder große Aufträge erhalten hat. Also das, was ihn in den Jahrzehnten davor zu dem großen Künstler machte, hat man ihm genommen und ihn damit eigentlich der Vergessenheit anheimgestellt. Und für einen Künstler ist das vielleicht eine noch viel größere Strafe als der Tod, weil man ja noch da ist, aber man wird nicht mehr gehört, man wird nicht mehr gesehen und er stirbt dann ja auch ganz still und in Vergessenheit in Würzburg. Also eigentlich ein sehr trauriges Schicksal.
Und seinen Grabstein hat man ja erst wiedergefunden bei Straßenarbeiten und festgestellt, da ist der Grabstein von Tilman Riemenschneider wohl unter die Erde gekommen und heute ist er wieder in Würzburg zu sehen, immerhin.
Insofern kann er vielleicht, sofern er das auf irgendeiner Ebene noch mitbekommt, sehr zufrieden sein, denn seine Kunst ist nicht vergessen, er ist nicht vergessen, anders als in seiner Zeit. Er teilt das Schicksal ja mit vielen Künstlern, die nach ihrem Ableben in Vergessenheit gerieten. Er ist heute sehr präsent, nicht zuletzt in dieser Fränkischen Galerie, und kann als wirklich ein ganz großes Ausnahmetalent seiner Zeit gelten, ein wunderbarer Künstler. Und so eine gewisse Sympathie schwingt vielleicht auch mit für seinen Freiheitsdrang und seine politische Beschäftigung. Er scheint jedenfalls jemand gewesen zu sein, der für seine Überzeugungen zu kämpfen bereit war und der sich trotz seiner privilegierten Stellung eher mit den Armen verbündete, wie seine anderen Ratskollegen ja auch, als mit dem vielleicht doch lockenden Geld und Ruhm, den er durch ein Amt als Höfling vielleicht bei einem Fürstbischof hätte erhalten können. Also eine selbstständige, auch politische Künstlernatur, in gewisser Weise wie Cranach auch, der aber den anderen Weg gewählt hat.
Wobei Cranach ja den, sag mal, diese Reformationszeit sehr für sich auch versteht zu nutzen. Ist quasi derjenige, der Luther als Alleinstellungsmerkmal sozusagen malen darf. Alle Bilder von Luther stammen von Lukas Cranach, und er malt ja dann auch dann für die Gegenseite. Albrecht von Brandenburg macht er noch in den 1530er Jahren tolle Altäre. Das heißt, der Cranach ist da deutlich geschäftssinniger und eher ein Tausendsasser, was das angeht. Tilman Riemenschneider bleibt letztendlich bei seiner großen Verantwortung, die er als Politiker in der Stadt getragen hat, bleibt dann dabei hängen, und daran scheitert auch dann sein künstlerisches Spätwerk.
Er ist aber auch Bildhauer, und damit, also wir haben ja so um 1500 einen gewissen Bruch in der Kunst. Also diese großen Altarretabeln, die reich geschnitzt und gefasst waren, die verlieren so in diesen Jahrzehnten zwischen 1500 und der Reformation, spätestens ab der Reformation eigentlich, an Bedeutung. Und das fällt ja nun fast genau auf die Zeit des Bauernkrieges. Also in gewisser Weise ist der Künstler Riemenschneider, der große Altarwerke geschaffen hat, wäre auch ein Opfer der Reformation geworden, wenngleich natürlich Würzburg, anders als Wittenberg, ja kein Zentrum der Reformation war, sondern katholisch blieb, eine Bischofsstadt, hätte er seine Kunst schon anführen können, aber der Geschmack der Zeit hatte sich geändert. Und Cranach konnte mit seinen Gemälden natürlich viel flexibler auch auf die neue Zeit eingehen und war da vielleicht etwas breiter und auch noch geschäftssinniger als ein Riemenschneider, der auch keinen Landesherrn hatte, der ihn in gewisser Weise ja, diese Art von freier Hand ließ, wie es bei Friedrich dem Weisen war. Aber trotz allem ist es interessant, wie diese Lebensläufe verliefen und welche Parallelen es gibt. Trotz allem möchte ich hier nochmal die Fahne für Riemenschneider sozusagen schwingen und unsere Hörer sehr herzlich dazu einladen, sich in der Fränkischen Galerie selbst ein Bild vom Schaffen und Wirken Riemenschneiders zu machen. Sonst müssten sie nach Würzburg fahren, so im Umkreis von 100 Kilometern, glaube ich, findet sich das meiste, was noch in situ zu sehen ist, oder eben in andere große Museen Deutschlands. Hier in Cronach kann man das sehr einfach tun, einfach auf die Festung kommen, Dienstag bis Sonntag immer zwischen 10 und 16 Uhr, auch in Corona-Zeiten mit Mund- und Nasenschutz, aber die Augen bleiben ja frei. Dann danke ich dir, lieber Dirk, sehr herzlich dafür, dass du uns heute mit nach Würzburg genommen hast, in deine Heimatstadt, sage ich mal, und uns mal von Cranach abgelenkt hast auf einen anderen großen Künstler. Herzlichen Dank.
Ja, die Freude war ganz meinerseits. Dankeschön.